Da ist ganz viel von dem drin, was ich auch theologisch und pastoral tue und denke und vermittle. Also wenn jemand kein Christ ist, betet er in der Regel auch nicht zu Jesus. Und insofern ist das Gebet zu Jesus das eigentlich unterscheidend Christliche. Die erste Christenheit hat zusammen mit den Juden zu Jahwe gebetet. Aber sie hat anders als die Juden auch zu Jesus gebetet, dem Jesus, dem Kyrios, Jesus dem Herrn. Sie hat ihn angerufen und dafür gibt es im Neuen Testament auch Belege, zum Beispiel das Maranatha, unser Herr, komm, ist ja ein Bittgebet, dass die aramäisch sprechende Gemeinde schon Jesus angerufen hat. Aber wenn Paulus sagt, 2. Korinther 12, dreimal habe ich den Herrn angerufen, dann ist Herr an dieser Stelle eindeutig Jesus. Also wir sind ermächtigt, wir sind befreit, Jesus anzurufen. Aber es ist doch so, dass die Mehrzahl der Stellen davon redet, dass wir den Vater anrufen im Namen Jesu. Wenn wir etwas ängstlich sind, können wir das jedes Mal formell auch sagen, Vater, ich komme zu dir im Namen Jesu. Aber es genügt am Ende, dass wir wissen, dass das Gebet vermittelt wird. Also mein Vater, der bis zu seinem Tod kein Christ war und den Weg seines Ältesten Wolfram mit Interesse und mehr als Interesse beobachtete, sagte mal zu mir, mit deinem Jesus kommt immer so vor, als wenn ich den Chef anrufen will und kriege immer die Sekretärin, die Vorzimmerdame. Das finde ich gar nicht so schlecht, dieses Bild. Es deckt das nicht völlig ab, aber eine gute Sekretärin lässt die Leute nicht direkt zum Chef laufen, die müssen erstmal an ihr vorbei und sie bestimmt dann, dass sie zum Chef kommen. In dem Sinne ist das, aber man muss es nicht jedes Mal aussprechen, glaube ich. Vater, ich komme jetzt zu dir im Namen Jesu. Muss es aber wissen, dass es nur möglich wird durch Jesus. Also ich rate nicht ab, von Jesus zu beten. Ich sage den Neubekehrten, übt diese neue Beziehung einmal ein und ein Jahr lang betet mal nur zu Jesus, damit er euch an euren neuen Chef gewöhnt, an euren neuen Herrn. Das ist pastoral gesprochen. Als Theologe sage ich, wenn es beim Jesusgebet bleibt, gibt es eine Verengung. Ich glaube sogar, dass wir trinitarisch beten sollten, in manchen Situationen zu dem Vater, in anderen zu dem Sohn und in wieder anderen zum Heiligen Geist, obwohl es für das Gebet zum Heiligen Geist kein Vorbild im Neuen Testament gibt. Das gebe ich gerne zu, ist leicht zu merken. Ja, das würde ich halt, von dieser Kernaussage würde ich ausgehen. Niemand hat Gott gesehen, der Vater, der an der Brust des, schreibt Johannes, der Sohn, der an der Brust des Vaters liegt, der hat Kunde von ihm. Und das finde ich, ist die Grundaussage. Und das andere ist dieses für mich, also jetzt wird es schwierig, eine bildhafte Einkleidung. Den Garten nehme ich jetzt nicht als eine Obstplantage, sondern es ist eine sehr tiefe Aussage, dass Gott bei den Menschen war und die Menschen bei Gott. Aber ich glaube nicht, dass sie diese unmittelbar Gottesschau hatten, die alle Gläubigen am Ende haben werden. Der griechische Begriff an der Stelle heißt Hagnos und Kataros wäre für Reinheit. Insofern ist Heiligung, glaube ich, der angemessene, obwohl die Übersetzungen das unterschiedlich wiedergeben. Auf jeden Fall geht es um ein umgestaltet werden in das Bild von Jesus. Er ist schon am Ziel, er muss nicht umgestaltet werden, aber wir müssen in sein Bild umgestaltet werden. Und das Neue Testament betont das, dass dieser Prozess nicht aufhört, bis er wiederkommt. Es geht also nicht bloß darum, dass wir konkrete Sünden nicht mehr tun, die wir schon erkannt haben, sondern dass wir in diesen Prozess der Umwandlung, der Verwandlung hineinkommen. So verstehe ich das. Die Frage ist deswegen etwas knifflig, weil man sehr aufpassen muss, dass man jetzt nicht eine Maximalforderung stellt. Zum Beispiel, Reue ist ein großes Geschenk, das man beim Bekennen nicht erzwingen kann. Ich kann etwas bekennen nach dem Motto, ich weiß, Herr, dass es falsch war und es tut mir auch ein bisschen leid. Ich kann aber vor Tränen zerfließen, vor Schmerz, dass ich Gott etwas angetan habe, dass ich Gott etwas angetan habe mit dieser Sünde. Und das meine ich mit Gnade. Reue ist in dem Sinne eine Gnade, dass ich tief Abscheu empfinde vor der Sünde, dass ich sie gar nicht mit keinem Faser meines Wesens mehr tun möchte, dass ich sehe, da gibt es Abstufungen, das kann man nicht zur Bedingung machen. Gott kann einem auch eine Reue schenken, nachdem man die Tat getan hat. Also wenn jemand zu mir kommt und erzählt mir, dass er eine außereheliche Beziehung hat und es war doch so schön. Wir haben uns so innig verstanden, so tief. Mit meinem Mann habe ich mich nie verstanden. Dann würde ich nicht von ihm verlangen oder ihr, dass sie nun sagt, das war alles Schrott, was wir da erlebt haben. Es war schrecklich, es war reine Heuchler. Dann würde ich sagen, ja, sag Gott, ich danke dir für das, was daran schön war. Aber nun bekenne, dass du aus deiner Ehe ausgebrochen bist. Also das Thema ist nicht so einfach, das du angeschnitten hast. Ich würde sagen, es ist wichtig, ein Bewusstsein, dass wir gegen ein Gebot Gottes verstoßen haben. Das Eingeständnis, dass wir das falsch gemacht haben und die Bereitschaft, dieselbe Sünde nicht wieder zu begehen, selbst wenn sie danach nochmal passiert. Aber die Bereitschaft gehört dazu. Ich kann nicht sagen, ich bekenne eine Sünde, habe aber vor, sie morgen zur gleichen Zeit wieder zu tun. Und das Vertrauen, dass da einer ist, der mir gerne vergibt, das würde ich sagen, wären die Grundelemente. Und dann kann ein solches Bekenntnis in wenigen Sekunden passieren. Ich muss Gott nicht erst beeindrucken durch meine Reue und Zerknirschung. Ich weiß, er vergibt, aber ich muss die Sünde bei ihm abliefern. Das finde ich wichtig. Also abliefern heißt nicht, sie umkreisen, sie zu meditieren. Wie schlimm war das alles? Das bin ich ein schrecklicher Mensch. Das kann sehr lähmend sein. Wenn es geholfen hat, sag es sonst, frag bitte nach. Später? Ja? Also ich bin jetzt natürlich in der Gefahr, dass ich etwas reglementieren möchte, was fließt und strömt und was man nicht. Aber ich würde für mich sagen, es ist wichtig, im Griechischen heißt es, wenn wir aber unsere Sünden, hamartias, bekennen, exhomologeo heißt offen aussprechen, im Text da bei Johannes. Das heißt, dass es schon nicht nur sagt, Herr, ich habe Scheiße gebaut, vergib mir, sondern ich finde, gut, das kann Gott kennt unser Herz, das ist auch wahr. Aber ich finde schon gut zu sagen, ich bin meinen Kindern lieblos begegnet, Herr, oder ich habe es an Geduld mangeln lassen, was jeweils zutrifft, und vergib mir das. Es ist ja nicht so, dass du das jetzt in einem Roman ausmalen musst, aber ich fände es eigentlich richtig, das auch beim Namen zu nennen und nicht nur ein allgemeines Gefühl, ich habe versagt, vor Gott auszusprechen. Das würde ich nicht unter meine Sünden bekennen verstehen, sondern eher als mein Ungenügen verstehen. Also ich weiß, dass ich jetzt etwas Gefährliches tue. Gott kennt dein Herz und er weiß, was du meinst. Aber wenn du mich schon fragst, dann würde ich sagen, wäre es richtig, die Sünde an der Sünde zu bekennen? Das ist entweder Ungeduld oder Lieblosigkeit oder dass man die Persönlichkeit der Kinder nicht geachtet hat oder was es gerade ist. Das hilft dir auch vielleicht im Kampf dagegen, dass du weißt, was du bekannt hast. Okay. Die Zeit vergeht so furchtbar schnell. Ich möchte die Ordnung des Hauses, auch des Camphauses, einhalten. Aber so zwei Fragen wären noch drin. Kannst du mit Bildern umgehen? Ich habe mal jahrelang Bibelarbeiten jede Woche gehalten in der Gemeinde und da war ein Ingenieur dabei, der konnte nicht mit Bildern umgehen, der nahm alles ingenieurmäßig. Also ich finde es wichtig, Bilder als Bilder zu verstehen. Die Braut ist, der Brautbegriff drückt Nähe aus, Intimität und Erwartung. Liebe, Intimität, Erwartung steht aus, die freut sich auf, wenn wir endlich verheiratet sind. Braut drückt sehr stark diese Erwartung aus. Und die Gemeinde ist eben als ganze Braut und nicht der Einzelne mit seinem Verlobungsring mit Jesus. Das kommt. Also ich denke, Bilder ergänzen sich, um es anders zu sagen. Und das ist schön so. Das Bild mit der Kindschaft und dem Samen hat seine begrenzte Bedeutung. Das drückt eine Seite aus und andere Bilder drücken andere Seiten aus. Und schön ist, wenn wir sie alle erobern und alle im Glauben auch einbeziehen. Wobei ich glaube, dass die heutige Gemeinde in Deutschland oft nicht Brautgemeinde ist. Sie freut sich nicht auf die Hochzeit mit Jesus, sondern sie hat das gehört, dass es sowas geben soll.
Also ist ja die Braut nicht mehr die Gemeinde in Deutschland,
Amen. Aber es gibt dann doch auch nationale Gemeinden, nationale Bräute sozusagen. Noch einen weiterer? Gut, ihr Lieben, nutzt die Zeit, wenn ihr könnt. Wir haben noch einige Vormittage, wo man das bündeln kann. Schöne Zeit noch.